Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf, um mit dieser Person über Fragen zu sprechen, die mich oder sie oder uns beide drängend beschäftigen. Und dieses Mal ist Letzteres der Fall, denn wir stellten uns die Frage, wie und wie gut funktioniert Spielejournalismus als Hörbuch. Und zu Gast habe ich eine Person, die sich mit dieser Frage ganz besonders gut auskennt, denn sie produziert seit Jahren Spieljournalismus in Hörbuchform. Und zwar meine ich Marius Bandurski, Mitgründer von Down to the Detail, ein Spielepodcast, der schon seit vielen Jahren Teil meines Podcast-Feeds ist. Dort produziert er gemeinsam mit seinem Team in mittlerweile schon 19 Staffeln einen Mix aus Let's Play, Hörbuch und Analyse. Die Staffeln, die sie da produzieren, folgen allesamt in ihrem Kern, vor allem die neueren Staffeln, einer Grundidee, und zwar erleben sie gemeinsam, ob nun zu zweit oder zu dritt oder zu viert, ein Spiel und sprechen über all die Dinge, die ihnen während des Spielens aufgefallen sind. Das heißt, sie positionieren sich selbst als Kritikerstimmen und als Spieler, die in den einzelnen Folgen von ihren Beobachtungen erzählen, all das wundervoll unterlegt mit Sounds aus den Spielen selbst oder mit irgendwelchen anderen Tönchen, die gut passen. So, und jetzt denkt ihr euch da draußen vielleicht, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Hat Dom nicht sowas Ähnliches gemacht? Jawohl. Und das ist der Grund, warum ich Marius eingeladen habe zum Podcast, denn ich hatte Gesprächsbedarf. Ich habe ja in den letzten Wochen mein eigenes Hörbuchprojekt abgeschlossen. 9 Wochen lang, beides ist richtig, produzierte ich die sogenannten Ödland-Chroniken, ein Mix eben aus Hörbuch, Let's Play, journalistischen Exkurs in der Welt von Fallout New Vegas, wohin ich mich zum ersten Mal wieder seit über 14 Jahren zurückgewagt hatte in diese Postapokalypse und dort meine Abenteuer dokumentiert und irgendwie auch zelebriert habe in einem eigenen Podcast-Format drüben bei Okay Cool spielt, exklusiv für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Die ersten 3 Folgen sind mittlerweile aber auch gratis anhörbar im offenen Feed von Okay Cool. Und diese Produktion brachte mich an meine Grenzen. Aus vielen Gründen. Es war alles neu für mich, so eine Art von Format zu produzieren. Ich habe ja so viel gelernt und das ist kein Euphemismus für irgendwas, sondern ich meine das ganz ernst. Ich habe ganz viel gelernt dabei. Es war eine hochfaszinierende Erfahrung und die war jetzt eben, zumindest in der ersten Staffel, abgeschlossen und ließ mich trotzdem mit einem ganz großen, immer noch übrig gebliebenen Redebedarf zurück, den ich jetzt auslassen konnte mit und an Marius von Down to the Detail. Wir sprechen in dieser Unterhaltung über diese Art des Podcast-Produzierens, was uns beiden daran jeweils so sehr Spaß macht, was nochmal die Herangehensweise von Okay Cool und Down to the Detail im Detail unterscheidet, welches Potenzial in dieser Art von Spieljournalismus auch für die Zukunft noch liegt und noch einiges anderes dazwischen. Es war ein ganz tolles Gespräch. Wir haben uns spät abends getroffen, weil es der Kalender von Marius nicht anders hergegeben hat, aber das war gar nicht schlimm. Ich habe mich richtig doll über diese Gelegenheit gefreut und als das Mikrofon dann bei uns beiden anging, war auch jede Müdigkeit davon geschubst. Ich fand das ganz toll. Es war ganz anregend, sich mit ihm zu unterhalten über all diese Themen. Ich habe es wahnsinnig genossen. So, und damit bleibt eigentlich nicht viel mehr weiter zu sagen als viel Spaß, genießt das sehr. Vielleicht noch ein letzter kurzer Hinweis, wenn ihr kurz aufmerksam geworden seid beim Stichwort Okay Cool spielt und euch fragt, Moment mal, da gibt's echt noch mehr von Okay Cool als nur diese Sonntagsfolgen, dann sage ich, jawohl, jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag erscheinen extra Podcasts, die ich gemeinsam mit meinem Team für euch da draußen produziere. Moderner Spieljournalismus von Herzen, der Fragen stellt, die sonst keiner stellt. Und diesen Podcast, beziehungsweise dieses Podcast-Programm könnt ihr hören, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt für 5 € im Monat, jederzeit kündbar. Ich würde sagen, das ist ein Gegenwert, der es wert ist, bezahlt zu werden. Ich bin aber auch eine neutrale Stimme. Auf mich könnt ihr euch verlassen, was Hinweise aufs Steady-Programm von Okay Cool angeht. So, also Freunde, ihr habt die Message verstanden. Schaut euch das mal an, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser wirklich tollen Unterhaltung zwischen Marius Bandurski und mir. ehrlich gesagt, das kann ich schon direkt mal fragen. Wir sind ja jetzt wirklich zuletzt vor 3 Jahren aneinander geraten. Ich sehe gerade, das war am 1. Januar, als diese Folge erschien, die allererste Ausgabe des Jahres 2023. Und das ist jetzt auch schon wieder über 3 Jahre her. Mein Gott, ich frage einfach mal und lasse dich damit hinlaufen, wo du möchtest, weil das Leben besteht ja aus vielen Facetten und du darfst dir aussuchen, welche du erwähnen möchtest. Was war los in den letzten 3 Jahren? Wie gab es in deinem Leben Meilensteine, tolle Errungenschaften, Momente, wo du sagst, toll, dass er fragt, jetzt kann ich endlich mal davon erzählen.
Boah, das jetzt, jetzt fühle ich mich so ja, richtig.
Das sind die harten Fragen direkt zu Beginn.
Ja, an die Wand gestellt. Nichts Großartiges. Arbeit war die gleiche wie damals, aber ein bisschen mehr Geld mittlerweile drin und ich komme auch richtig gut damit klar. Podcast ist größer geworden, das freut mich immer und ich denke mal, man generell freut sich zu hören, dass wir wachsen, dass wir viel mehr produziert haben und immer mehr auch Kooperationen mit anderen Podcasts machen. Das war ja damals noch recht neu für uns, dass wir das gemacht haben. Machen wir jetzt öfter. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Radio Raccoon eine Folge aufgenommen. Das ist so ein Resident Evil Podcast aus Deutschland, der größte quasi. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mit Leuten, die Resi so sehr mögen wie ich oder noch mehr, einfach so ein bisschen auszunörden über Leon Kennedy und unsere ganzen Favoriten aus dem Resident Evil-Universum. Also ja, es läuft sehr gut. Wir haben, ein großer Unterschied von damals ist, wir waren damals noch zu dritt im Podcast, nachdem einer, also der Co-Gründer, leider verstorben ist. Da haben wir auch offen drüber geredet, das ist kein großes Geheimnis. Aber wir sind wieder zu viert, denn sein kleiner Bruder ist uns beigetreten und podcastet jetzt mit uns bei Down to the Detail, was mich sehr freut.
Und auch tolle Neuigkeiten, dass ihr als Projekt, was die Kooperation und so hin angeht, eine richtig schöne Wachstumskurve hinlegen konntet. Da werden wir heute wahrscheinlich ja auch nochmal drauf kommen. Eine Sache möchte ich noch kurz hinüberretten von unserem Gespräch von vor 3 Jahren. Das ist so ein Fun Fact über dich, den ich damals im Gespräch erfahren habe. Und er lässt mich nicht mehr los. Ich dachte tatsächlich daran, regelmäßig bis zu diesem Abend heute, als wir uns jetzt wiedergehört haben, und zwar vielleicht ahnst du es schon, die Sache mit den Raubrittern. Das ist komplett hängen geblieben, dass deine Familie Verbandelung hat mit der Szene der Raubritter vor vielen, vielen Jahrhunderten. Das ist abgefahren. Das habe ich immer noch im Kopf.
Ja, das und Duftkerzen waren es, glaube ich, unsere Off-Topic-Gespräche.
Toll. Also, der Grund, warum wir heute wieder uns zusammengefunden haben, passierte, weil ich etwas getan habe, was mich ständig an euch denken ließ, vor allem dann zum Ende dieser Staffel, weil mir klar wurde, auf eine Weise habe ich da was Ähnliches gemacht wie ihr und doch ist es im Kern ganz anders. Ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen erklärt, aber jetzt nochmal für dich auch, um es in Erinnerung zu rufen, beziehungsweise die überhaupt auf den Teller zu zerren, falls du es noch gar nicht kennst. Ich habe da diese Ödland-Chroniken produziert. Das war so eine Staffel, 9 Folgen, in denen ich Fallout New Vegas zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder gespielt habe. Und ich wollte die Menschen da draußen mitnehmen bei diesem Spiel und habe daraus so eine Art Let's Play Hörbuch gemacht. Du merkst die Ähnlichkeiten, da sind wir schon sehr nah bei euch. Aber mit einem ganz großen Unterschied zu dem, was ihr so macht. Ich habe das so inszeniert und präsentiert, als wäre ich live in dieser Szene drin. Und wenn ich NPCs begegne, spreche ich mit denen und schneide mich quasi in diese Dialogszenen rein. Die antworten. Und das ist der eine große Kern gewesen. Ich bin quasi live im Geschehen, während ihr ja so eine analytische Nachbesprechung fast schon macht. Ihr lauft quasi chronologisch durch das, was gerade passiert und schaltet euch immer wieder als Kommentatoren ein und sagt, was wir gerade sehen, was man darüber Spannendes erzählen kann und dann geht es weiter. Und bei mir kam dann noch dazu so ein journalistischer Exkurs in jeder Folge, dass ich dann immer noch gesagt habe, okay, interessant, Good Springs in Amerika, das gibt's ja übrigens auch in echt. Und dann bin ich mit Google Maps durchs echte Good Springs gefahren und habe mir angeguckt, wie das da heute aussieht, habe Vergleiche gemacht zum digitalen Good Springs in Fallout und das waren dann so Exkurse, die da so reingesprenkelt wurden. Und diese Staffel, wie gesagt, habe ich jetzt ganz frisch beendet und dachte mir zum Ende dieser Staffel, es wäre so toll, mal mit euch und mit jemandem von euch darüber zu sprechen, spielejournalistische Arbeit, das zähle ich da dazu, als so eine Art Hörbuch-Let's Play zu inszenieren und zu präsentieren. Weil ich habe ganz viel Redebedarf und ich glaube auch viel falsch gemacht einfach und wollte mal die Gelegenheit nutzen zu fragen, wie ihr das eigentlich macht. Weil wir, als du vor 3 Jahren hier warst, haben wir natürlich auch schon über euer Projekt gesprochen, aber noch gar nicht so im Detail darüber, wie ihr eure Folgen eigentlich produziert. Und da dachte ich mir, das ist ja mal eine fantastische Gelegenheit zum Austausch.
Ja, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe die erste Folge gehört.
Oh!
Ja, ich werde auch die weiteren hören. Es hat mir sehr gut gefallen.
Oh Gott sei Dank. Der Puls war gerade kurz. Oh, wenn du jetzt gesagt hättest, bei der Gelegenheit, richtig scheiße.
Nein.
Also wäre auch interessant gewesen als Grundlage für das Gespräch. Aber ich bin froh.
Nein, und da ist mir halt sofort aufgefallen. Klar, der riesengroße Unterschied zwischen dem, was wir machen bei Down to the Detail und was du bei OK Cool spielt, wie hieß das? Ja, genau, ne?
Genau, das, so heißt das Format, genau, ja.
Machst, ist halt, du interagierst mit dem Spiel, du hast also dir quasi schon mal vorher deine Soundschnipsel rausgesucht, weißt, was die NPCs sagen und jetzt kannst du antworten. Das heißt, Doc Mitchell erzählt dir was über deinen Schädel und wo er rumwühlen müsste und dann kannst du halt darauf antworten. So gehen wir halt gar nicht vor. Bei uns ist das schon getrennt, komplett. Wir nehmen die Folge auf und dann spielen wir danach ein, was wir als vorher halt mal gesichtet haben, sage ich mal. Wir machen immer komplette Live-Mitschnitte von allen Sachen, die wir spielen. Versuchen auch manchmal noch die Atmo einzufangen. Wir haben ja durchgehend Hintergrundmusik zum Beispiel im Spiel. Aber ich weiß nicht, vielleicht einfach am Anfang anfangen.
Vielleicht sogar würde ich sagen, bevor wir dahin kommen, dann machen wir mal, das ist wunderschöner Cliffhanger, den du uns gerade präsentiert hast, weil das ist genau das, worauf ich gleich hinaus wollte, mal dich zu fragen, wie läuft das eigentlich im Detail bei euch? Bevor wir aber dahin kommen, vielleicht nochmal ganz kurz einen halben Schritt zurück für all jene da draußen, die euer Projekt vielleicht nicht so vor Augen haben. Ich habe mir das nochmal angeguckt, ihr habt das ja vor vielen Jahren gegründet. Mich würde mal, bevor wir zu diesem Prozedere gleich kommen, das du schon angerissen hast, interessieren, warum es eigentlich euch gibt, warum es euch vor vielen Jahren gegründet hat und was dir eigentlich so gut an der Arbeit gefällt, dass du jetzt schon so lange mit dabei bist. Du warst ja der Mitgründer von diesem Projekt, dass du quasi immer noch mit an Bord bist. Das würde mich vielleicht noch einen Schritt vorher interessieren, bevor wir zu diesem technischen Prozedere kommen. Übrigens, ganz kurz für die Zeitreise, ich habe nochmal nachgesehen, mittlerweile gibt es von eurem Wir spielen und besprechen Format, so nenne ich es jetzt einfach mal, 17 Staffeln. Aktuell seid ihr bei Batman Arkham Asylum gelandet, ganz frisch. Und angefangen hat alles, ehrlich gesagt, eine irgendwie kuriose Wahl von all den Spielen, die man so hat in der Welt. Beneath a New Sky, ganz toll. Übrigens, damals anmoderiert, ich habe in die Folge reingehört, als ein auditives Let's Play. Fand ich schön. So, genau, also die Frage ist, warum? Warum gibt's euch? Warum hast du das mitgegründet? Was war so die treibende Kraft dahinter? Welche Idee?
Ja, ich werde jetzt ein paar Sachen wiederholen müssen, die ich, glaube ich, letztes Mal vor 3 Jahren gesagt habe.
Also es gibt, das kann ich dir verraten, keine Hemmung, das zu tun, weil ich glaube, da draußen sitzen jetzt statistisch gesehen nur 2 Leute, die zufällig gestern erst die Folge von 2023 gehört haben. Ich wette mit dir, da wird jetzt niemand sonst sitzen und sagen, oh nein, jetzt erzählt er das schon mal von Januar 2023. Also da sind wir auf der sicheren Seite.
Nee, habe ich mir auch gedacht.
Ja.
In der Konstellation, so grob wie wir jetzt sind, gibt's uns seit knapp 8 Jahren jetzt. Ich glaube, 2019 müssten wir angefangen haben. Wir haben aber eigentlich schon ein paar Jahre vorher angefangen, so 5 Jahre vorher. Das waren nur Stefan und ich damals, weil wir auf so einem Forum für alte Spiele unterwegs waren, wo man einfach über Retro-Spiele geredet hat, geplaudert hat, sich ausgetauscht hat. Und das Forum wurde 10 Jahre alt. Dann haben wir uns halt alle zusammen im, ich glaube, Skype-Chat, was auch damals in war, getroffen. Und haben uns zum ersten Mal unsere Stimmen gehört und dachten uns, hey, wir sind ja eigentlich auf einer Wellenlänge, was Spiele angeht. Wir reden über die gleichen Spiele, wir mögen die gleichen Spiele. Und haben uns dann halt bis so 4 Uhr morgens oder so weiter, haben wir einfach über Videospiele geredet. Und haben das am nächsten Tag nochmal so halb wiederholt. Und so, hey, sollen wir uns nicht mal öfter treffen, einfach über Spiele quatschen. Manchmal hatte man im Freundeskreis einfach nicht die Leute, die genau, ich meine, ich habe Leute im Freundeskreis, die Spiele spielen, die ich auch sehe. Aber nicht vielleicht die Spiele, die ich so gerne mag, die über 90er Jahre Point-and-Click-Adventures reden wollen oder die mit mir stundenlang über Morrowind reden können oder so Sachen. Stefan war das aber und dann haben wir uns gesagt, hör mal, wir haben jetzt schon wieder stundenlang über Videospiele geredet und er meinte, ja, ich wollte jetzt noch dies und das spielen, das war Loom damals. Hast nicht Bock, ich teile meinen Bildschirm mit dir und wir reden einfach, während ich spiele, über das Spiel. Und da haben wir das einfach gemacht. Das komplette Spiel hat er durchgespielt, nochmal. Und wir haben einfach über kleine Details im Spiel geredet. Über, ey, da gefällt mir der Voice Actor. Das ist ja schönes Rätsel. Oh, hier konnte man sterben. Das haben die nicht so richtig durchdacht. Hier hing ich mal fest damals, als ich 7 Jahre alt war und so weiter. Einfach uns ausgetauscht stundenlang und dachten uns dann irgendwann danach, hör mal, sollen wir das nicht mal aufzeichnen? Einfach mal das aufnehmen, was wir gerade hier einfach für uns gemacht haben. Vielleicht wäre das ja was. Haben wir gemacht. Haben das auch für 2 Spiele gemacht. Für Loom und für Sanitarium. Auch ein anderes Point-and-Click-Adventure, so ein Horror-Point-and-Click-Adventure.
Wenn ich da ganz kurz mich einhängen darf, entschuldige, ausgerechnet Sanitarium. Ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen, der ist jetzt, muss ich kurz vorausdenken, auch vergangene Woche zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung erschienen. Da habe ich mich mit zwei Professoren Forschern unterhalten über das Sanitarium als Schauplatz für Spiele, warum das so ein Dauerbrenner ist. Und am Rande erzählte ich von diesem Spiel, das du gerade erwähnt hast, und dachte mir, ich muss das spielen. Von 1996, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Point-and-Click-Horror-Skurril-Adventure. Abgefahren, dass du das gerade noch mal so am Rande erwähnst. Das drückt es mir direkt wieder rein, dass ich das dringend mal nachholen muss. Und jetzt nutze ich kurz die Pause, die ich mir erkämpft habe. Diese Gespräche damals schon, nur mal ganz kurz, als ihr euch da im Skype-Chat zusammengefunden habt, es klang kurz schon so an, aber ich muss noch mal nachfragen, hatten die auch schon so einen analytischen, holistischen Charakter? Also das ist schon so ein, guck mal hier, der Hintergrund, wie sie das gemacht haben, und schau mal da, wie sie da mit dem Sound arbeiten, keine Ahnung. Oder musste sich diese Art von Besprechung, was ihr ja mittlerweile macht, herausbilden erst?
Nein, das war da. Das war überhaupt der Aufhänger für uns. Wahnsinn. Ja. Weil das lag auch daran, wir kannten uns wirklich schon bestimmt 5, 6 Jahre lang in diesem Forum. Wir waren Leute, die da ständig irgendwas gepostet haben und uns einfach über Spiele unterhalten haben, stundenlang auch. Ist auch Zeit bei drauf gegangen. Keine Frage, aber es ist ein schönes Hobby. Und deswegen haben wir uns halt auch wirklich an Details aufgehangen. Da kam ja auch irgendwann unser Down-to-the-Detail-Name her. Wir wollten halt unser kleines Wasserkühlergespräch haben, wo man sich an den kleinsten Kleinigkeiten dran aufhalten kann. Wie ich zurückdenke, als ich in der Grundschule war und mit meinen Freunden Manic Mansion gespielt habe und jeder spielt es parallel und dann trifft man sich dann halt in der Schule und trinkt seine Milch und sagt, oh, bei mir wurde wieder jemand eingesperrt im Kerker und wie kriege ich den da raus und jetzt habe ich nur noch 2 Teenager statt 3, was ist denn jetzt los, kann ich überhaupt noch gewinnen? Und dann hat man sich halt so gegenseitig Tipps gegeben, bevor wir das Internet hatten und wussten, wie man jedes Spiel einfach durchspielen kann. Und genauso wollten wir auch so ein bisschen vorgehen. So, wusstest du schon? Das habe ich mal gehört. Hast du das Hörbuch zu Loom gehört? Ach nee, habe ich noch nicht. Stefan, ist das gut? Ja, es ist super. Und das gibt's aber nur auf Englisch. Soll man das nicht mal auf Deutsch einsprechen oder so und so Sachen?
Oh.
Und dann kam das zusammen. Wir haben über die EGA und VGA-Versionen geredet, dass wir auch die EGA-Version eigentlich lieber mögen, weil wir einfach die Farbtöne so gern mögen, die Optik. Einfach viele Kleinigkeiten. Und der grobe Plot war uns da gar nicht mal so wichtig. Es waren wirklich die Kleinigkeiten, wo man sich drüber halt mit Freunden unterhalten würde, wenn man ein Spiel spielt. Dann, wenn man heutzutage mit Freunden irgendwas zusammenspielt, mag es ein Adventure sein, dann redet man selten, glaube ich, über die große Story, aber so kleine Momente, wo man vielleicht festhängt, wo das Rätsel einfach nicht zünden will im Hirn. Da redet man dann auch gerne noch eine halbe Stunde drüber. Und man ärgert sich ein bisschen, dann freut man sich wieder, dass man sich gegenseitig helfen konnte und so weiter und so fort. Und deswegen war es Down to the Detail. Das ging dann leider unter, denn wir hatten damals schlechte Mikrofone, die waren günstig, die Sprachqualität war schlecht, wir waren auch unvorbereitet, wir haben das einfach aus dem Stegreif gemacht. Wir waren vorbereiteter bei Sanitarium, und aber ich selbst auch war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das der Menschheit antun möchte, das ist doch ein Verbrechen, das können wir besser. Und dann hat sich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir hatten auch an alle, da ist die Zeit dann hier nicht da gewesen. Wir hatten beide private Sachen, die uns gestört haben. Aber dann 5 Jahre später oder so, kam Stefan nochmal an und sagte, hör mal Marius, kennst du unser Projekt von damals? Ich hab da noch 2 Leute gefunden. Die hätten Bock, das zu machen, das nochmal wieder zu beleben. Willst du nicht auch wieder dabei sein? Sag ich, ja, Gott, ich warte schon seit Jahren auf deine Frage. Und ja, dann haben wir es nochmal gestartet. Und dann haben wir auch Beneath a Steel Sky ausgesucht, das Revolution Software Adventure. Und damit begann dann Down to the Detail, wie es jetzt ist, so ein Wahnsinn. Bisschen mehr.
Wahnsinn. Warum ausgerechnet das, wenn ich mir die Frage noch am Rande erlauben darf, war das von jemandem von euch das Lieblingsspiel?
Stefan und ich mögen das Spiel sehr, sehr gerne.
Vielleicht wertschätze ich gerade auch den Titel nicht gut genug, aber ich kenne das auch ehrlich gesagt nur aus der Ferne. Ich weiß von diesem Spiel, aber selbst nie gespielt, und vielleicht deswegen ist es für mich so ein Kuriosum, weil ich gucke so ins Spielregal, auch so Retro-Spiele, und denke mir, Day of the Tentacle, Monkey Island, die großen Namen, warum nicht damit beginnen? Aber fantastisch, jetzt, wenn ihr das so mögt, vielleicht fehlt mir da was.
Das sind die Leute hinter Baphomets Fluch. Charles Dessel hat das gemacht.
Auch ein Spiel, das ich aus der Ferne kenne, das ich selber noch nicht gespielt habe. Da ist eine große Lücke leider. Ich fülle sie auf, versprochen. Okay, spannend. Es wird die Frage gestellt werden in den nächsten Minuten, wie ihr damals das gemacht habt mit diesem Prozedere und die erste Folge produziert habt. Aber ich glaube, die Frage schließe ich erst, nachdem ich verstanden habe, wie ihr heute arbeitet. Weil dann können wir mal nochmal vergleichen mit früher quasi. Aber da ist jetzt viel passiert seit damals dann. Also 17 Staffeln, viele, viele viele Folgen, auch viele, viele Jahre. Wie sieht das jetzt heute aus? Also wir haben jetzt verstanden, ihr seid zusammengekommen mit einem großen Interesse, das euch alle zusammen verbindet für Details und Detailbeobachtung auch und auch richtig leidenschaftliche, nerdige Besprechung von Spielen in ihren Einzelheiten. Jetzt ist aber die große Frage, wie läuft das Prozedere ab? Also ehrlich gesagt würde ich sogar schon anfangen mit der Frage, wie sucht ihr euch ein Spiel aus, dem ihr euch jetzt so lange und mit so viel Arbeit widmen werdet? Das muss ja eigentlich schon ein Schuss sein, der sitzen muss, oder? Weil wenn ihr jetzt dann euch am Spiel committet und dann feststellt nach 3 Folgen, ah, ist ja doch scheiße, dann kann man ja nicht mehr so einfach zurückrudern, oder? Also wie trefft ihr überhaupt diese Auswahl?
Ja, also wir sind ja jetzt 4 Leute. Wir haben, ich weiß nicht, 20 Gruppen, Chats, Gruppen und so weiter, wo wir halt über den Podcast reden, über verschiedene Aspekte des Podcasts. Und im Grunde sammeln wir erstmal. Oh, wow. Was würde dich denn interessieren? Die Spielauswahl muss meistens so sein, dass, ja, wir haben mittlerweile mehr Punkte, die uns damals nicht wichtig waren, die jetzt aber wichtig sind. Zum Beispiel, es ist richtig gut, wenn eine Person von uns vieren das Spiel nie gespielt hat. Denn wir wollen da wirklich eine frische Meinung haben. Wir wollen, dass jemand da so ein bisschen im Dunkeln tappt. Ist auch sehr hilfreich, wenn eine Person das Spiel sehr gut kennt. Denn da muss ja geplant werden. Wie viele Folgen machen wir draus? Wo ist ein guter Punkt, einen Cliffhanger zu machen? Wo gibt's kleine tückische Rätsel, wo man vielleicht den Leuten vorher mal was verraten sollte, damit sie sich nicht das Leben schwer machen? Das ist vor allem bei Spielen, die etwas älter sind, ganz wichtig. Und dann, wir sammeln die ganzen Sachen. Dann ist wichtig geworden, sag mal, hat das Spiel eigentlich deutsche Sprachausgabe? Denn wir sind ein deutscher Podcast. Wir schneiden sehr viel Sprachausgabe rein. Fast die komplette des Spiels, würde ich fast behaupten. Es wäre richtig blöd, wenn wir da ein Spiel finden, das nur auf Englisch vertont ist. Also wenn wir jetzt irgendwie Grand Theft Auto durchnehmen wollten. Denn wir reden immer auf Deutsch drüber. Das ist dann immer so ein Hin und Her und Hin und Her. Und das ist auch nicht für jeden was, muss man noch dazu sagen. Deswegen deutsche Sprachausgabe ist uns wichtig geworden. Ich glaube, wir haben auch nur ein Spiel gemacht, das gar keine Sprachausgabe hatte auf unserem Podcast. Das war Quest for Glory. Das war sogar ein Wunsch von mir.
Oh.
Ja, aber ich wollte, dass mehr Leute Quest for Glory kennenlernen, weil das so toll ist. Aber das sind wichtige Punkte für uns. Wir lassen dann auch oft unsere Unterstützer mitbestimmen. Das heißt aber nicht, dass wir einfach sagen, was wollt ihr? Das machen wir zwar auch ab und zu im Discord, um so einen Denkanstoß zu bekommen. Aber mehr so, wir suchen 4 Spiele raus, die uns alle ansprechen würden. Welches von diesen 4 wäre euch denn am liebsten? Und dann halten wir uns auch dran. Wir haben uns jetzt auch in letzter Zeit öfters mal aufgeteilt. Wir sind ja zu 4 und haben, damit wir ein bisschen mehr Output haben, Staffel mit 2 Leuten gemacht. Das heißt, ich habe jetzt mit Ringo habe ich Resident Evil 2 gemacht, während Tim und Fabian Grim Fandango gemacht haben. Da haben wir doch einen Klassiker von LucasArts. Und jetzt machen halt Tim und ich Batman Arkham Asylum, während Ringo und Fabian Splinter Cell machen.
Mhm. Das heißt, das habe ich jetzt schon mal verstanden, da fließt viel Organisation rein und auch, finde ich, sehr nachvollziehbare Überlegungen, auch mit der deutschen Tonspur. Da habe ich dann erst bei Fallout New Vegas in der Produktion gemerkt, was für ein Glück, dass das übrigens auch auf Deutsch ist, weil du, wie du sagst, viele Hörerinnen und Hörer wollen das auf Deutsch hören, weil sie selber vielleicht nicht so gut Englisch können oder auch ehrlich gesagt, weil manche vielleicht sich auch einfach mehr konzentrieren müssen, wenn sie Englisch hören, als wenn sie Deutsch hören, ihre Muttersprache. Und das sind alles so Services, finde ich, die finde ich auch sehr wichtig und auch sinnvoll. Und man kann ja auch sogar ein eigenes Thema draus machen. Bei Fallout New Vegas, die Synchro ist an manchen Stellen wirklich Panne. Also da merkt man, es gab einen Schnitt zwischen Typ oder Frau, nimmt die Spur auf und was passiert eigentlich im Spiel? Die saßen vor einer Excel-Tabelle und wussten nicht, was gerade im Spiel passiert. Das hört man raus, darüber kann man dann sprechen. Genau, und jetzt ist die Frage, also ihr habt ein Spiel ausgewählt, wie läuft das jetzt? Also wenn ich jetzt mir das vorstellen müsste und ich mache das jetzt aus dem Bauch heraus, um dir eine Vorlage zum Korrigieren zu geben, wenn jetzt ich bei euch im Team wäre und jetzt heißt es, alles klar, lass uns bei Batman Arkham Asylum mal bleiben, so ein Action, wie nennt man es denn, ein Actionspiel von vor vielen Jahren, richtig toller Titel übrigens, ganz toll, mit diesem tollen Kampfsystem, so Rhythmus fast schon, Gegner, egal, ich verliere mich. So, das heißt, ich würde jetzt erwarten, jemand von euch, tja, das ist schon die Frage, irgendjemand muss ja das Spiel jetzt spielen, im Grunde, so habe ich es bei Fallout New Vegas dann gemacht, alles aufnehmen, was gespielt wird, und dann muss es ja irgendeinen Prozess geben, wo ihr euch jetzt alle, die in dieser Staffel beteiligt seid, drüber beugt und sagt, was davon wollen wir in den Podcast eigentlich mit reinnehmen? Und jetzt stehe ich schon vor Fragezeichen und frage mich, wie funktioniert das genau?
So, ja, das ist eine gute Frage. Ich sollte noch zusagen, wir suchen auch einen Punkt, den ich vergessen habe, nach Spielen, die ein wenig Zugkraft haben. Also ich will nicht jetzt genau den Titel raussuchen, den niemand kennt. Ich will aber auch nicht den Titel rausnehmen, den jeder kennt. Monkey Island ist ein wunderschönes Spiel. Ich liebe das Spiel über alles. Ich trage heute mein Monkey Island T-Shirt.
Richtig, ja.
Und, aber ich glaube, Monkey Island wurde auch fast schon in den Boden geredet von so vielen Podcasts, Reviewern, YouTubern, analysiert tausendmal. Ich glaube, das wäre immer noch interessant für uns, aber das ist auch eine Sache, wir kennen Monkey Island natürlich alle schon, seit wir kleine Kinder waren. Das war eins meiner ersten Spiele. Ich weiß halt immer nicht, wie interessant könnte das sein, aber dann so ein Adventure aus der zweiten Reihe, sage ich mal, so die B-Seite des Albums, finde ich dann richtig interessant. Das kennt nicht jeder, aber vielleicht einige noch. Und deswegen dachte ich mir sowas damals wie Quest for Glory von Sierra, ja, oder sowas wie King's Quest wäre vielleicht interessanter, denn das haben wir vielleicht nicht alle gespielt. Aber genau, wir haben das Spiel ausgewählt. Jetzt haben wir im Regelfall halt die eine Person, die sich auskennt im Spiel. Also wir haben noch kein Spiel durchgenommen, was niemand von uns vorher gespielt hat. Und diese Person fängt dann auch an zu planen. Wir spielen das Spiel nicht alle an einem Stück durch, sondern die Person, die plant, versucht im Regelfall so ein bisschen zu überlegen, okay, das Spiel ist so lange. Wir machen meistens lineare Spiele, einigermaßen lineare Spiele. Es ist nicht ganz wahr, wir haben Gothic gemacht, das ist natürlich nicht linear. Aber wie viele Folgen werden das? Sagen wir, es werden 6 Folgen. Wir können das Spiel also ein Sechstel teilen. Können wir da gute Cliffhanger machen? Und dann gibt die Person halt weiter, hey, für die Aufnahme müsst ihr alle bis hier gespielt haben. Also spielt das ganze Spiel nicht durch, wir sind 4 Leute, sondern es soll ja auch einigermaßen frisch in der Erinnerung sein. Und wenn das Spiel dann 20 Stunden dauert, und dann nehmen wir dann irgendwann die erste Folge auf, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Wer erinnert sich dann noch richtig gut an die erste? Ja klar, wir machen Notizen, auch teilweise sehr akribisch. Aber es ist immer schön, ich freue mich immer, wenn ich das Spiel, ehrlich gesagt, so einen Tag vor der Aufnahme, so diesen Part gespielt habe, den wir aufnehmen wollen. Denn dann habe ich das immer noch im Gefühl, dann ist das Feeling noch da und ich weiß noch alles, hab noch irgendwie alles im Kopf und brauche mich nicht so ganz auf meine Notizen verlassen. Also wir haben dann die eine Person, die einfach sagt, bis dahin spielen wir, bitte alle bis dahin spielen, vielleicht hier noch ein paar kleine Hinweise, vielleicht mal da speichern oder guckt mal, ihr könnt hier was verpassen, wäre geil, wenn ihr das seht, ich will darüber reden, aber wäre natürlich toll, wenn es auch jemand anders sieht, das ist ein bisschen versteckt oder so, das ist ein Easter Egg, so Sachen halt, ja.
Um da kurz nachzufragen, das ist auch der Grund, warum ihr lineare Spiele auswählt, weil es dann am einfachsten ist, sicherzustellen, dass alle quasi dasselbe sehen bis zu dem Punkt, wo ihr euch zusammensetzt, um über das Erlebte zu sprechen?
Ja, genau. Und unsere Spiele sind nicht hundertprozentig linear, das kommt dann auch später im Schnitt. Vor allem fällt das auf, dass dann einer ganz anders durchs Spiel gegangen ist wie der andere. Wir hatten das bei Resident Evil 2. Das ist an sich ein lineares Spiel, aber es gibt auch viele Bonusräume zu erkunden. Man findet den Schlüssel hier und man findet einen zweiten Schlüssel und jetzt öffnen sich irgendwie 7 Türen für einen. Welche gehen wir denn jetzt zuerst rein? Ja.
Habt ihr da eine Absprache in Echtzeit? Also schreibt ihr dann, holy shit, Marius, ich habe jetzt 7 Schlüssel und 12 Türen. Durch welche seid ihr gegangen?
Nein. Wir wollen das alle so erkunden, als wären sie, vor allem die Leute, die frisch spielen, als hätten sie das Spiel noch nie gespielt, wüssten gar nichts und sollen machen, was sie wollen und versuchen das dann immer nachträglich im Schnitt zu retten. Beziehungsweise während wir aufnehmen, sagen wir dann, ja, interessant, Ringo, du bist jetzt hier lang gegangen, ich bin ganz anders gegangen, aber lass erstmal darüber reden, was du gemacht hast. Und ich habe ja dann zum Beispiel, wenn ich schneide, auch alles parat und kann ja dann auch so einigermaßen mich darauf einspielen, wie wir das hinbekommen. Und das liegt daran, wir können das machen, denn wir gehen ja nicht auf die Dialoge, die Leute sagen, so ein wie du, als würden wir mit ihnen reden, sondern wir wissen schon, was die Leute sagen. Wir reden dann drüber auch, was gesagt wurde, vor allem, wenn es sehr interessant ist. Manchmal lassen wir es auch einfach sein und wir spielen es nur ein, denn oft ist es einfach so eine kleine Nacherzählung, aber da wir es ja sowieso einspielen, was sollen wir es nacherzählen? Es gibt dann nur so einen Doppler immer. Wir können sagen, ach, jetzt reden die zwei Personen über X und Y und dann spielen wir ein, wie zwei Personen über X und Y reden.
Spannend. Das heißt, um das nochmal mit meinen eigenen Worten zu rekapitulieren, damit ich es richtig verstanden habe, ihr spielt das also alle bis zu einem gewissen Punkt, setzt euch dann zusammen und im Grunde wie eine Art Spielbesprechung erstmal, sprecht ihr dann chronologisch, was im Spiel passiert, so, wem ist denn zuerst was aufgefallen, meinetwegen hier der Einstieg ins Spiel, da reden wir jetzt drüber, dann, okay, wollen wir weitergehen zum nächsten interessanten Punkt, das ist meinetwegen, denke ich mir jetzt aus, der erste Kampf und guck mal hier, so stellt das Spiel seine Mechaniken vor, interessant, und jetzt kommt der Soundtrack, wunderschön. Ihr sprecht also über diesen ersten Meilenstein, bis zu diesem ersten Meilenstein, das ist dann Folge 1, und dann setzt ihr euch hin und sagt so, jetzt haben wir die Diskussion zwischen 2 bis 4 Leuten, und jetzt schneiden wir aus dem gecapturten Material Material quasi von unserem Schnittrechner die passenden Sachen rein. Soundtrack, über das wir gesprochen haben, NPCs, keine Ahnung. Das ist die Reihenfolge.
Ja, genau. Also die letzte, die ich geschnitten habe, war tatsächlich Resi 2, das Remake. Und ich habe dann halt für so eine Folge, habe ich dann 2 Stunden Material einfach so halt In-Game-Audio gehabt. Die ist natürlich in einem Schnittprogramm auch einfach zu differenzieren von, das ist einfach Umgebungsaudio, da wird auf einen Zombie geschossen und da wird gesprochen, da gibt es Story-Passagen. Dann sichte ich das vorher ein wenig, leg mir das schon mal zurecht, wo brauche ich was. Ich nehme auch oft mal ein bisschen Atmo auf, einfach so, hey, da ist der Wind, der durchs Fenster durchpfeift. Bleiben wir einfach mal hier 5 Minuten im Spiel stehen, die Zeit ist ja egal, und nehmen das einfach auf, dann hat man doch mal was zum drunterlegen. Wir haben oft den Vorteil, dass man für die vor allem bekannteren Spiele, und wir suchen ja schon Spiele, die nicht unbekannt sind, den Soundtrack, den offiziellen online findet, wir schneiden den ja auch gerne drunter, solange das keine lizenzierten Songs sind. Wir hatten da schon mal ab und zu Probleme, dass dann iTunes oder Spotify sagt, Hammer, das ist aber, vor allem, der hat Lyrics, der Song, das ist noch schlimmer. Da muss man aufpassen. Wir hatten mal irgendwann über Life is Strange geredet, ob wir das machen können, und halt dachte ich auch nur, Hammer, ich mag den Soundtrack von Life is Strange richtig gerne als kleiner Indie-Rocker, aber das könnte problematisch werden, wenn wir den einspielen wollen. Und klar, es ist ein transformatives Medium, das wir haben. Man redet ja immer davon, da wir auch Kritik ausüben und drüber reden, sollte das ja drin sein, genauso wie Leute sich auf YouTube komplette Filme angucken und einfach drüber reden. Aber man muss natürlich aufpassen. Und vor allem, das ist halt die automatische Erkennung, erkennt dann manchmal, ach, den Soundtrack, den Song. Das wollen wir nicht.
Das ist ja hochspannend. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, gleich, wie das im Kontrast dazu ganz am Anfang aussah, ob das euer Prozedere auch zu Beginn war. Vorher schiebe ich noch kurz was anderes ein, nämlich wie ich das ganz kurz nur bei den Ödland-Chroniken gemacht habe, weil da habe ich nämlich beim Zuhören jetzt auch gerade nochmal gemerkt, mittlerweile bin ich bei dem Produktionsrhythmus angekommen, den ihr auch macht. Und vorher sah es nämlich anders aus. Deswegen komme ich auf diese Frage nochmal, wie es bei euch früher war. Ich habe begonnen, die ersten 3 Folgen waren das so, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das eigentlich macht. Ich habe halt einfach gedacht, mal wieder, ist ja eine geniale Idee. Und dann erst in der Praxis gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Und habe am Anfang, weil ich es nicht besser wusste, quasi meinem Spielmaterial aufgenommen mit dem Hintergedanken, das ist die Tonspur, die ich dann besprechen werde. Das heißt, ich habe so szenisch gespielt. Ich komme beim Doc Martens da oben aus seinem Behandlungsraum raus, gucke mich auf dem Hügel um und habe schon, obwohl das mein erstes Betreten der Spielwelt seit 14 Jahren ist, den Hinterkopfgedanken, das ist jetzt schon Audio-Let's Play. Das heißt, ich darf nicht zu lange hier oben bleiben. Während ich da oben stehe, gucke ich schon, was kann ich jetzt Spannendes tun? Ich spreche mit dem Roboter, der da rumrollt. Also laufe ich nach unten, spreche mit dem Roboter. Das Gespräch beginnt, er knallt mir eine Line rüber. Und ich denke jetzt schon, wie viel Zeit muss ich lassen, bevor ich die Antwort klicke, damit ich die Antwortoption vorlesen kann im Schnitt. Dann mache ich das, Gespräch ist vorbei. Und dann denke ich schon fieberhaft drüber nach, und das war einer der Nachteile, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Weil ich muss ja diese Spannungskurve halten, wenn das genau in 1:1 im Schnittprogramm landen soll. War wahnsinnig anstrengend und erlaubte mir auch nicht, die Spielwelt zu Kunden. Und dann ging ich über zu dem, was ihr jetzt im Grunde macht. Und das finde ich so spannend. Jetzt bei den letzten Folgen, was dann so bei den 5 letzten oder was, habe ich ganz viel gespielt, so ähnlich wie ihr auch, ganz viel Material gesammelt, so 5-6 Stunden pro Folge. Und eine Stunde ging so eine Stunde 15 im Schnitt. Und habe mir beim Spielen aber Notizen gemacht, wo waren gerade Highlight-Punkte. Ein Bandit ist den Berg runtergerollt oder ein nacktes Schwein hat mich angesprochen. Irgendwie sowas habe ich mir aufgeschrieben mit Timecodes und habe dann, das waren meine Beats quasi der Dramaturgie, und habe dann im Schnitt überlegt, was kann ich aus dem Material nehmen, um zu diesen einzelnen Beats hinzuleiten, und wie fülle ich den Raum dazwischen? Also im Grunde irgendwie so ähnlich wie ihr. Und jetzt ist natürlich die Frage, habt ihr auch so eine Entwicklung durchgemacht? Sah euer erstes Arbeiten bei den ersten Staffeln auch so anders aus wie jetzt heute?
Ja, auf jeden Fall. Also unsere erste Staffel, da war eigentlich gar kein Dialog drin. Ich glaube, wir haben das Intro vielleicht noch eingespielt, aber wir haben einfach ansonsten nur Hintergrundmusik gehabt. Die Hintergrundmusik selbst haben wir, glaube ich, damals gefunden von Beneath a Steel Sky, einfach online als MP3s oder OGGs oder was auch immer es war. Das ist auch mittlerweile Freeware-Spiel, muss man dazu sagen. Also das ist kein Problem gewesen. Und dann haben wir halt zum ersten Mal danach Phantasmagoria gemacht, das Horror-Adventure von Sierra. Das kam ja auf CD-ROMs raus. Und CD-ROMs waren ja wichtig seit irgendwie Seventh Guest oder so weiter, als man zum ersten Mal Videos hatte und vor allem halt auch eine Tonspur, die auch noch eingedeutscht war. Und dann wollten wir es benutzen. Und dann ging halt das Mitschneiden los. Das haben wir vorher gar nicht gemacht. Heutzutage sind unsere Folgen wirklich zu, ach, keine Ahnung, 20% ist das von den Spielen eingeschnitten. Das kommt ein bisschen aufs Spiel an. Ich sagte eben Resident Evil, natürlich können wir uns nicht 50% einfach Zombies abknallen anhören. Aber Spiele, die großen Story-Anteil haben, die Adventure-Spiele, die wir durchnehmen, Blade Runner vor nicht allzu langer Zeit, klar, da spielen wir zu ziemlich jeden Dialog fast ein und unterhalten uns dann nachträglich drüber, ja.
Spannend. Dann können wir jetzt nochmal zu den Besprechungen zurückkehren, also die Teil eures Prozesses sind, dann wenn ihr alle gespielt habt und wieder zusammenkommt, da würde mich mal interessieren, wie viel Raum lasst ihr bei diesen Diskussionen, wenn ihr da alle zusammenkommt, du siehst mir die ganze Zeit übrigens an der Stelle aus einer grünen Flasche trinken, es ist alkoholfreies Bier, auch wenn ich gerade anders klinge, es ist alkoholfrei, also nochmal Konzentration. Okay, ich habe den Satz vergessen. Ich sage einfach einen anderen. Also,
das ist das Problem, genau, mit dem alkoholfreien Bier. Du hättest dein Heineken mit Alkohol. Entschuldigung. Ja.
Aber die Marke wurde genannt. Jedes andere Bier ist getan. Natürlich auch toll. Ist egal. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn ich die Folgen höre von euch, auch jetzt, also ich meine jetzt die neuen, die modernen, mir kommt es schon so vor, als sei das sehr diszipliniert besprochen und auch straff produziert. Mit anderen Worten, da ist wenig Raum für langes Primborium und viel drumherum und es ist zielgerichtet und es will wohin, wenn ihr was sagt. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich das höre, wie viel Raum habt ihr denn in diesen Gesprächen miteinander für längeres Abdriften, für überraschende Recherchen, die anderen vielleicht gar nicht kennen und die vielleicht gar nicht so spannend sind? Erlaubt ihr euch sowas? Teilt ihr vorher im Gegensatz dazu euer Dokument, damit ihr schon genau wisst, wer was sagen wird? Wie läuft das denn so ab?
Also im Grunde haben wir endlos Raum dafür. Und haben das zwischendurch auch gehabt. Wir haben Spiele gehabt, da wollten wir einfach der Atmosphäre wegen, weil wir halt so dieses auditive Let's Play machen, wie du auch sagtest eben, dass wir vielleicht in dem Horror-Adventure und so weiter nicht unbedingt blöde Witze reißen wollen und kleine Anekdoten über die Entwickler machen sollen, die vielleicht lustig sind, weil ich persönlich witzle eigentlich sehr gerne in Podcasts. Ich finde, man sollte sich nie zu ernst nehmen, aber natürlich verstehe ich auch, wenn man drin ist und wenn wir die Leute einfangen können mit den Einspielern und mit unserer Nacherzählung, dann ist es blöd, wenn jetzt auf einmal halt viel zu viel Off-Topic und Witze kommen. Und auch wenn es nicht mal Off-Topic ist, sondern wenn es einfach kleine Anmerkungen sind über die Entwicklung des Spieles und so weiter. Aber manchmal kann man Leute halt rausziehen. Dann ist es schön, wenn ich weiß, oh, in der Zwischensequenz hat sich der Motion-Capture-Actor hier und da am Fuß verletzt und das musste sofort der Notarzt kommen und dann gab es ein riesen Primborium. Das ist interessant. Ist nur blöd, weil die Zwischensequenz führt zu einer anderen Zwischensequenz und das ist gerade ein dramatischer Punkt des Spieles und vielleicht passt es da nicht da. Wir machen diese Sachen eigentlich immer im Schnitt. Und jeder von uns schneidet auch ein bisschen anders. Die meisten Sachen wurden von Ringo geschnitten und von mir. Und der Ringo geht da auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen härter mit der Schere ran. Ich persönlich lasse mehr Witzelei zu. Vom Gefühl her, sage ich mal. Ich mag jetzt auch einfach maßlos übertreiben. Ja, aber bei uns wirklich viel wird im Schnitt gerettet. Wir haben wirklich keinen, also ich gehe nach keinem festen Skript. Ich habe meine Notizen, wenn ich durch ein Spiel führe, gehe ich die so langsam durch. Ich bin hier lang gegangen. Hey, wie fandst du das? Du spielst zum ersten Mal, etc. pp. Der Ringo schreibt sich gerne immer noch richtige Skripte, also er liest auch mal ab, wenn er was sagt. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, ist ja kein Problem. Er hat's ja mal selbst geschrieben, zumindest, es kommt ja nicht von der KI oder so. Und Fabian, ich glaube, der macht sich auch nur Cliff Notes. Tim auch. Also ich glaube, nur Ringo macht Skripts. Und diese Skripts muss er dann auch ab und zu anpassen. Dann sind wir doch wieder anders durchs Spiel gegangen wie er. Oder haben schon was gesagt, was er vielleicht in seinem Skript hatte, aber nicht alles, was er in seinem Skript hatte. Und dann muss halt improvisiert werden. Ich glaube, wir retten wirklich das meiste durch den Schnitt. Um zu wissen, was wir entfernen können. Oder wo wir uns einfach zu sehr doppeln, wo wir die Leute langweilen könnten. Wo wir irgendwas erzählen, was jetzt gerade vielleicht einfach nicht passt, aber was wir vielleicht später gebrauchen können, dann kann man doch nochmal sagen, Jungs, es wäre schön, wenn wir sind jetzt so durchs Spiel gegangen, aber von der Dramaturgie her, ey, könnten wir diesen Raum nicht später besuchen und diesen Encounter später haben? Können wir das nochmal einsprechen nachträglich? Ich bin kein großer Fan vom nachträglich einsprechen, denn jedem fällt immer auf, so ein bisschen, ach, die Stimmlage ist anders. Das haben wir morgens aufgenommen, das abends, da sind wir gerade aufgestanden, da bist du schon seit 14 Stunden wach. Natürlich klingen wir dann anders. Da kommst du nach einem geschafften Arbeitstag nach Hause und kannst kaum noch, da bist du gerade frisch erholt, Sonntag um 10 Uhr aufgestanden und während die anderen in der Kirche sind, bist du gerade am Aufnehmen. Da ist alles super und du hast gerade deinen Kaffee getrunken. Naja, es fällt meistens auf, finde ich, immer wenn man sowas nachträglich aufnimmt. Aber wir nehmen unsere Spuren ja auch alle getrennt auf. was uns sehr wichtig ist. Denn bei vier Leuten, vor allem bei vier Leuten, man fällt sich ja oft ins Wort. Das kann man komplett retten. Denn sobald man merkt, hey, man fällt sich ins Wort, dann hört halt einer auf zu reden und gibt quasi klein bei. Und dann wird das weggeschnitten. Und dann hakt man später wieder ein und es fällt ja niemandem auf, dass es geschehen ist, solange die andere Person weiß, ich darf jetzt weiterreden. Was der Mari hat gerade was gesagt, weil ich eine Pause gemacht habe und dachte, ich wäre fertig. Ich war gar nicht fertig, aber ich rede jetzt weiter, denn der Mari weiß auch, das kann er ja einfach rausschneiden und gleich, wenn ich fertig bin, weiterreden. Genauso wie wir unsere Haspler und Ums und Äs so ein bisschen versuchen zu entfernen. Nicht alles, denn manchmal klingt es für mich zu unnatürlich, wenn man da so wirklich alles so staccato rausnimmt und es fällt auch auf. Sage ich, ja.
Ich sage Mut zum das nur am Rande, das macht uns menschlich. Umso wichtiger in diesen Zeiten, ne? Wir wissen alle, Thema KI und so weiter, aber das nur am Rande. Bei diesem ganzen Prozedere, was du gerade beschrieben hast, hochspannend. Übrigens, Frage am Rande technischer Natur, welches Schnittprogramm benutzt ihr?
Also, wir haben, das ist interessant. Das ist super interessant. Ich habe mir, pass auf, ich habe mir unsere Folge von 3 Jahren jetzt vor einer Woche oder so nochmal angehört, als es klar wurde, dass wir heute die Aufnahme haben. Und da hast du es auch gefragt. Ich kann dir die gleiche Antwort geben erstmal. Ach, das ist ja, also wir nehmen noch mit WavePad auf. Das ist kann man auch gratis benutzen. Ich habe mittlerweile eine lizenzierte Version, aber ich glaube, die Gratis-Version reicht für sowas. Die ist auch gut zum Filtern. Wir filtern danach aber nochmal mit Auphonic, nachdem wir unsere ganzen Rohspuren zusammengeschnitten haben. Also wir nehmen erst unsere 4 Rohspuren auf, legen die zusammen, nehmen die Irms und die Äs raus. Vielleicht, ja, je nachdem, wer die Rohspur schneidet, kann man entscheiden, ach, das war jetzt ein bisschen zu blöd oder der Witz ist nicht angekommen oder da hast du dich komplett verhaspelt, da niest dein Kind im Hintergrund, irgendwas muss raus, versucht man zu retten. Dann lassen wir das nochmal durch Auphonic jagen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt KI nennen kann. Das gleicht die Höhen und Tiefen einfach an. Ich meine, irgendwann ist jeder Filter KI und jede, also, ne? Genau. Ich schneide persönlich nach wie vor mit Samplitude Pro, was viel zu kompliziert für den normalen Sprach- und Tonschnitt hier ist. Das ist für Musiker gedacht, das ist für Leute, die wirklich Musik produzieren, gedacht. Aber das ist halt das Programm, was damals Stefan mir empfohlen hatte, weil der auch mit Musik gearbeitet hat. Also habe ich damit angefangen, habe mir dann die Lizenz dafür geholt. Jetzt habe ich sie, jetzt mache ich's. Aber, haha, du hast mir damals was empfohlen. Hindenburg war das. Und das benutzt der Ringo mittlerweile, seitdem du es empfohlen hast.
Und das, jetzt wird's noch lustiger, halt dich fest. Damit ist die Hindenburg-Geschichte noch nicht vorbei. Ich benutze dieses Programm lange. Ringo benutzt es jetzt offenbar dank mir. Das wusste ich noch nicht, das ist toll zu wissen. Aber jetzt wird's noch lustiger, was ich jetzt erzähle. Vor vielen Monaten, halt dich fest, Marius, habe ich einen Screenshot in die Welt geteilt und habe da unter anderem mein Schnittprogramm gezeigt. Keine Ahnung, was da los war. Ihr wollt zeigen, guck mal, ihr arbeitet an irgendwas. Das wird super aufregend. So, Ringo schreibt mir eine Nachricht bei Instagram und sagt mir, du, hast du mal über ein Update deines Schnittprogramms nachgedacht? Das sieht mir ziemlich alt aus. Und dann dachte ich mir, Update des Schnittprogramms? Was muss ich denn hier updaten? Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Und es stellte sich heraus, Marius, ich benutzte eine so alte Version von Hindenburg, die gar nicht mehr supported wurde. Ich hatte 0,0 Updates drüber gelaufen und stellte dann fest, dass in der Zwischenzeit Hindenburg ein Abo-Programm hat. Es bietet gar nicht mehr Software zum Kauf an, die du einfach runterlädst, sondern du musst eine Lizenz kaufen mit einem komplett neuen Interface, neuen Funktionen, sieht ganz anders aus und bekommt auch regelmäßig Updates drauf gespielt. Und dann habe ich das runtergeladen, geöffnet und es war wirklich so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es war so ein bisschen so, als wenn du dein Leben lang, das ist erst, was mir jetzt einfällt, die erzählt wurde, wenn du stirbst, dann kommst du in den Himmel und da ist alles christlich. Aber dann stehst du an der Himmelspforte, öffnest sie und plötzlich bist du in Valhalla, alle saufen und ringen auf dem Innenhof und du denkst ja, okay, so soll das eigentlich sein, das wusste ich nicht, das war eine neue Info. So war ich total erstaunt und habe dann Ringo gesagt, dank dir weiß ich jetzt von Produktupdates, die ich viele Jahre lang niemals gesehen habe. Und damit schließt sich der Kreis. Und Ringo, das ist ja Gänsehaut jetzt, hätte mir diesen Tipp niemals geben können, wenn ich nicht in dem Gespräch von Hindenburg erzählt hätte. Wahnsinn.
Exacto mundo. Und hey, vor der Himmelspforte stehen, die Hindenburg war auch nicht lange im Himmel, muss man mal ehrlich sagen.
Der Name, so ohne historisch. Witz, das ist der komischste Name, den man sich nehmen könnte für ein Schnittprogramm. Ich verstehe das alles nicht. Okay, aber das nur am Rande. Okay, jetzt habe ich das auch mal gefragt. Toll, also vielen Dank dafür, das ist ja mit der Vorgeschichte jetzt noch besser. Okay, so, und jetzt die Frage, die drängt sich auf, die ist nicht besonders originell, aber es ist mir egal, weil ich finde es wirklich interessant, das zu fragen. Bei diesem Prozess, den du jetzt beschrieben hast, den du jetzt aktuell nutzt, um diese Folgen zu produzieren, gibt's da eine Herausforderung, eine Hürde, ob jetzt technischer oder dramaturgischer Natur, wo du jedes Mal merkst, Das ist schwierig, das ist knifflig, die Dinge zusammenzubringen, dass am Ende alles so wird, wie du dir das vorstellst. Gibt's da was, was dieses Verfahren schwierig macht?
Ich habe zwischendurch die Probleme gehabt, da habe ich einfach beim Aufnehmen der Ingame-Audiospur nicht aufgepasst und habe einfach die ganze Spur war ein bisschen zu laut, aber nicht, also zu laut wäre kein Problem, man kann es ja leiser machen, sondern einfach die Höhen waren einfach so abgeflacht ganz oben, als hätten wir einfach ein bisschen zu viel Gerausche. Ich habe dann gefiltert und versucht zu retten. Es ist mir zweimal geschehen, es ist niemandem anscheinend aufgefallen, keiner hat was gesagt, weil ich einfach danach gefiltert habe. Ich versuche jetzt dran zu denken. Ansonsten, wir haben alle unsere kleinen Eigenarten, wie wir reden. Ich zum Beispiel bin sehr gut darin, einfach ein bisschen so loszunuscheln oder zu denglichen. Ich vergesse manchmal, ach, du bist doch in Deutschland und machst einen deutschen Podcast und dann kommen nur noch englische Begriffe aus mir raus und mir fällt das deutsche Wort schon gar nicht mehr ein. Ich habe irgendwann mal damals in der Schule gefragt, einmal, weißt du noch, was Pillowcases auf Deutsch heißt? Kissenbezug. Ach ja, danke schön.
Ehrlich gesagt, Idiot. Wusste ich das nicht, dass Pillowcase Kissenbezug. Ist ja, das wirklich das
aber
Wort?
Weil mir fiel das Wort Kissenbezug nicht ein, wie so ein Idiot. Weil ich auch bin auch ein Verplanter. Wir haben alle unsere kleinen. Ich nuschel gerne. Der Fabian, der hat gerne mal so kleine. Der hängt sich an einer Silbe fest und macht dann so ein t t t t und dann fängt er sich wieder ein. Der Ringo als fast Berliner, als Brandenburger hat natürlich dann auch ab und zu mal so ein paar Worte, wo ich immer denke, was ist das überhaupt? Was willst du mir da gerade erzählen? Und so weiter und so fort. Manchmal ist es schwierig, die komplett zu retten. Und dann ist einfach die große Frage, kann ich hier die Axt fallen lassen? Fällt das auf?
Ja, spannend.
Wenn ich selbst bin und selbst schneide und ich finde, das ist wichtig, was ich sage, aber ich kann daraus trotzdem irgendwie, wenn ich jetzt einfach jemand anders wäre und das höre, da keinen Sinn draus machen, dann nehme ich es nochmal auf, dann ist es halt so. Wenn ich es auch für wichtig halte bei den anderen und das muss nochmal rein, dann sage ich Bescheid. Hey, ich habe euch hier was aufgeschrieben, das sind irgendwie drei Sätze. Kannst du die nochmal einsprechen in irgendwie drei Versionen, sage ich mal, damit ich eine finde, die etwa von der Tonart passt auf die Aufnahme, dass es nicht so sehr auffällt. Und meistens tue ich dann vorher und nachher gucken, ob ich da nicht irgendwelche Dialogfetzen oder Soundeffekte reintun kann, dass es nicht so auffällt, dass man von einem Satz, der so klingt, zu einem Satz, der ganz anders klingt, weil sich die Atmung auf einmal ist, ich habe das aufgenommen, als die Spülmaschine lief. Oh ja, das ist ja super. Und so Sachen. Oder meine Nachbarin hat eben, ich höre das jetzt schon, so unten Musik angemacht. Ich glaube, es ist nicht laut. Ich glaube, man hört es nicht.
Ich höre gar nichts.
Ja. Nee. Ja. Aber so Sachen halt. Es ist draußen am Schütten und so weiter. Und natürlich haben wir dann ein bisschen andere Atmo. Ist halt so.
Das war immer schwierig. Der Hörbuchonkel übrigens in mir ist jetzt schon wieder versucht, sich gerade eine Notiz zu machen an der Stelle, wo du gesagt hast, die Nachbarn hat die Musik angemacht, um da so eine lustige Cartoon-Musik so gedämpft einzuspielen jetzt auf der Tonebene. Machen wir nicht. Aber hätte ich jetzt schon fast wieder Lust.
Es wäre auch Gangster-Rap, glaube ich, den du hättest
reinspielen wirklich? Müssen. Okay, alles klar. Nee, das dürfen wir nicht. Eine Frage, die sich auch dreht um eure Arbeit, aber mal perspektivisch vielleicht etwas aufmacht. Und zwar fragte ich mich, was du jetzt, weil du sitzt jetzt gerade hier, eigentlich von der Idee hältst, das, was ihr tut, auch lange nicht mehr dieses Wort benutzt, tut, alleine zu machen. Also jetzt nicht um Gottes Willen aus dem Projekt raus und selber das machen, sondern ich meine, dass jemand von euch ein Spiel auswählt und sagt, ich pack da jetzt mal das Down-to-the-Detail-Verfahren als Solo-Podcast drüber. War das jemals im Raum gestanden als Überlegung? Weil du hast ja auch noch gesagt, ihr achtet darauf, ne? Mindestens zu zweit sprecht über ein Spiel, manchmal sogar zu viert. Und wenn es keine Überlegung war, könntest du es dir vorstellen? Würde das Sinn ergeben mit der Erfahrung, die du hast?
So generell angesprochen wird es nicht bei uns. Was wir ab und zu machen, aber auch zu selten eigentlich, haben wir auf YouTube kleine Projekte gemacht, die so... Wir spielen mal eine Stunde, 90 Minuten in ein Spiel rein, das keiner kennt und so weiter. Aber das ist dann mehr so Let's Play-Charakter natürlich. Ja. Das ist nicht, es ist nicht wie Down to the Detail. Ich kann mir vorstellen, sowas mal zu machen über ein Spiel, das mich interessiert, aber niemanden anderen von uns. Also wenn ich irgendwie über Ultima 5 reden möchte und da analytisch drüber reden möchte, dann würde ich da, aber ich glaube, ich würde dann noch so weit gehen und einfach ein YouTube-Video draus machen und mir dann auch wirklich im Videoschnitt was draus zu machen. Wir wollten sowieso mehr YouTube machen. Irgendwie ist da bei uns, wir haben den Zug immer verpasst. Wir haben zwar mittlerweile irgendwie 30 oder 40 exklusive Kleinigkeiten auf YouTube, wo einfach Fabi, Ringo, ich und Tim und so weiter einfach mal Spiele anspielen. Oder Tim und ich haben auch über 20 Folgen, wo wir einfach zusammen Dark Souls spielen. Mhm. Einfach so Stück für Stück durchs Spiel gehen. Aber dann würde ich, glaube ich, sowas machen. Und dann müsste ich mir auch natürlich ein ordentliches Skript schreiben. Dann muss alles vorher geplant sein. Denn ich glaube, wenn ich solo rede über ein Spiel, kann ich nicht so improvisieren, wie ich das normalerweise mache. Mhm. Ja.
Aber hast du das Gefühl, weil mich reizt diese Idee sehr und deswegen bin ich da gerade so am hartnäckigen Nachfragen, weil ich gerne deine Perspektive darauf mal kennenlernen will. Hast du das Gefühl, das kann trotzdem auch als Podcast funktionieren mit den Erfahrungen, die du, wie gesagt, gemacht hast, dass man sich alleine dahinsetzt und meinetwegen gerne auch mit dem Skript, damit das alles so einen gewissen Flow hat und dann aber untermalt mit diesen Kulissengeräuschen und den Dingen, die man so beobachtet und so weiter und so fort. Meinst du, das kann funktionieren oder denkst du, und das ist eine offene Frage, ich kenne die Antwort darauf nicht, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu vielleicht anstrengend wird, wenn da nur eine Person all das alleine stemmt? Weil bei einem Austausch, und das genieße ich immer, wenn das möglich ist, ich mache halt, okay, cool, ich habe zwar ein Team, aber das sind freiberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich kann die nicht ständig engagieren. Vieles mache ich alleine und ich vermisse manchmal, so wie ihr es habt, die Möglichkeit, jemanden einfach, egal wie oft im Monat, dazu zu holen und zu sagen, komm, lass uns was gemeinsam machen. Ich muss immer überlegen, wie kann ich es alleine machen oder kann ich mit Gästen das irgendwie arrangieren? Aber dann muss man sich viel nach den Gästen richten, das ist ja auch klar. Deswegen nochmal die Frage, denkst du, das könnte funktionieren? Wie sehen da so deine Gedanken aus als Podcast?
Ich glaube, oh, das weißt du was? Als ich zum ersten Mal in, also das eine Mal, dass ich es gemacht habe, in deine Fallout New Vegas Staffel reingehört habe, für einen Moment, ich weiß nicht, ob du es am Anfang erwähnt hattest, vielleicht habe ich es vergessen, dachte ich, ach, das ist nur der Dom. Denn der, war es Manuel?
Ja, genau, Manuel Fritsch, genau. Ja.
Ja, kam später hinzu, erst nach der Erstellung der Figur, glaube ich, oder
ja,
so.
Ja, genau, als kleines Gespräch, ja, genau.
Ja. Ja, und dann dachte ich so, ach, das ist ja nur der Dom. Und da hatte ich kein Problem mit, denn ich fand, das klingt gut. Ich finde aber auch, du und auch unser Ringo haben einen wahnsinnigen Vorteil darin, dass ihr auch echt sehr gute Podcast-Stimmen habt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das ist wirklich wohltuend für die Ohren, wenn ihr echt redet. Und das ist, ich finde meine zum Beispiel gar nicht so toll für Podcasts, aber ich meine, ich mache das seit x Jahren, aber ist halt immer so gewesen.
Also es klingt jetzt arg nach Phishing, nach Kopf.
Nein, es soll es überhaupt nicht sein. Ich meine das ehrlich.
Pass auf, ich mache daraus ein Lob. Also ich meine das wirklich als Lob, weil Phishing for Compliments deswegen, weil ich finde, deine Stimme ist offensichtlich sehr angenehm zum Zuhören. Und meine hingegen ist eine, was meine Wahrnehmung ist, man erkennt sie, das ist gut. Aber es ist auch so ein bisschen so, wenn du jemanden anrufst und der hat mich als Anrufbeantworter, habe ich das Gefühl, da legt man auch mal auf und hofft, man erwischt die Person nachher persönlich.
Nein, das ist okay, vielleicht sehen wir das alle anders. Ich persönlich finde immer die meisten, ich meine das wirklich ehrlich, das sollte überhaupt kein Phishing sein.
Nein, ich weiß doch.
Wenn ich schneide, ich bin am unzufriedensten mit mir, weil ich mich manchmal einfach vernuschel oder ich lispel ein wenig, nicht sehr stark oder so, aber das ist einfach so bei mir. Ich mache keine Sprachübungen oder so. Ich habe irgendwann mit dem Podcast angefangen und dann war es halt so. Ich kann auch manchmal viel zu schnell reden. Ich rede oft schneller, als ich denke, wo dann irgendwann die Gedanken einfach nicht mehr hinterherkommen und dann bin ich schon irgendwo angekommen und dann brauche ich mal eine kleine Pause. Ah, okay, da war ich. Alles hat sich wieder aufgedreht und weiter geht's. Ist bei mir immer so gewesen, ich sollte mich ein bisschen drum kümmern, aber ich finde, wenn man wirklich eine Stimme hat, und ich finde eure Stimme, also wirklich deine Stimme, das ist, ich sagte, ist markant, ich meine das wirklich, sie ist markant, aber gut markant, das sollte jetzt nichts Böses meinen.
Ja, ich kann auch mit böse markant leben, ist auch geil, ehrlich gesagt. Aber
ich finde die echt angenehm und höre auch gerne bei Okay Cool trifft rein, also wirklich gerne bei euch.
Schön.
Und Ringo, finde ich, ist bei uns so der Mann zumindest, wo ich sage, die Stimme, seine tiefe, basslastige Stimme ist wirklich sehr angenehm in den Ohren. Und wir machen ja auch ein Projekt, womit ich persönlich nichts zu tun habe. Das nennt sich Down to the Detail Ambience. Ist, glaube ich, ein bisschen momentan wird nicht mehr produziert, aber gab es ein paar Folgen zu, wo einfach nur durch eine Spielwelt wie zum Beispiel Cyrodiil von Oblivion gegangen wird, während man einfach so die Welt hört, da redet ein NPC, da ist gerade die kleine Gazelle vorbeigesprungen, da sind ein paar Orks und Ringo redet dann einfach so mit seiner schönen tiefen Stimme darüber oder der Fabi und so weiter, der auch sehr sauber sprechen kann.
Und der erzählt einfach nur, was zu sehen ist quasi.
Wir gehen gerade von der Hauptstadt von Cyrodiil nach Leerwin in den Süden oder so, die Straße entlang im ganz normalen Gehtempo, wir gehen nicht kämpfen oder es ging einfach darum, so ein bisschen in die Atmo so der Podcast zum Einschlafen, sollte es sein. Wir haben nie dieses Modewort, was vor einer Weile aufgetaucht ist, vor ein paar Jahren, dieses, wo die Leute auf bestimmte Geräusche stehen, so auf bestimmtes Kratzen und so, ich weiß nicht.
ASMR?
ASMR, das war, hatten wir nie versucht zu benutzen dafür, aber vielleicht hat es sogar ein bisschen den Charakter, dass einfach sowas auch Taktiles ist. Ich persönlich, für mich ist das nie was gewesen. Ich kann auch sowas nie zum Einschlafen benutzen. Deswegen habe ich da nie mitgemacht, aber ich weiß, dass manchen Leuten, also einigen Leuten, hat das sehr gut gefallen. Und das war halt auch eine Single, also eine einzelne Sache. Mhm. Ansonsten, ich persönlich fühle mich, glaube ich, unsicher, so wie wir jetzt podcasten, also diese Mischung aus Hörbuch und Kritik alleine zu machen. Vor allem, weil ich gerne den Austausch mag und ich gerne über neue Erfahrungen rede. Denn ich müsste das dann vielleicht mit einem Spiel machen, was ich nicht kenne. Weil sobald ich es kenne, dann bin ich schon wieder, habe mein ganzes Leben lang Videospiele gespielt und jede PC-Player damals gehabt. Natürlich weiß ich 1000 Sachen über jedes Spiel, das ich spiele und 1000 kleine Geheimnisse und Easter Eggs und Sachen über die Entwickler. Einfach, weil das mein Hobby der Hobbys war. Und kann natürlich auch stundenlang drüber reden, rede ja auch gerne drüber. Ich, meine Freunde, die sich nicht für Videospiele interessieren, die kann ich auch stundenlang damit belästigen, gar keine Frage. Hey, ich habe mir jetzt eine Quest 3 gekauft, Jungs, wollt ihr nicht mal Aliens in meinem Wohnzimmer jagen? Und ich erzähle euch derzeit ein wenig was über Gothic. Gar kein Problem, gern geschehen. Aber ich glaube, ganz alleine, ich weiß nicht, vielleicht analytisch, wie viele das auf YouTube machen, weil ich höre mir sowas gerne an.
Ja,
aber das Hörbuch weiß ich gar nicht, ob mir das gefallen würde.
YouTube ist halt immer noch mal ein bisschen anders, finde ich, weil da hast du diese visuelle Ebene noch mit dazu. Dann ist es fast schon, als wären zwei Stimmen im Raum. Die Stimme selbst und das Visuelle, was gezeigt wird, ist ja wie ein Vortrag im Grunde. Bei einem Podcast finde ich eben, deswegen war ich so neugierig, was du darüber denkst und ich finde das sehr spannend zuzuhören, ist diese große Herausforderung eben, du trägst das alleine, wenn du dann alleine sowas machst, mit deiner Stimme und der Dramaturgie und den Dingen, die du selbst zu sagen hast. Und ich habe da großen Respekt davor. Deswegen habe ich bei den Ödland-Chroniken auch immer darauf geachtet, wenn möglich Gäste in der Folge zumindest mal für eine Viertelstunde als Interview zu haben, damit genau das passiert, was du sagst, ein Input von außen, eine Unterhaltung, ein Gespräch, eine neue Perspektive oder, und das war ein Trick im Grunde, aber hat gut funktioniert, weil es auch zur Immersion beigetragen hat, NPCs einspielen zu lassen, weil auch das ist eine andere Stimme und man denkt sich, ja holla, Moment mal, der ist ja gar nicht alleine, aber in Wirklichkeit ist er nur Doc Martens, den ich da nochmal reingeschnitten habe, der sagt so, leg das zurück und das ist halt, das sind so Tricksereien, aber ich würde gerne mal, können wir jetzt hier nicht lösen, aber das war schön, mal mich darüber mit dir auszutauschen. Ich würde gern mal versuchen, was passiert. Vielleicht ist eine Pilotfolge die Antwort drauf, ohne das direkt wieder 15 Folgen produzieren zu wollen. Wie das ist, das alleine mal zu machen, ohne NPC-Stimmen als Hilfe, ohne Gäste. Ich weiß nicht, es fühlt sich verboten an. Ist keine Frage in deine Richtung, ist nur noch mal so ein Gedanke.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich auch mal einfach, ich spiele irgendwie ein Roguelike, irgendwas, wo ich zwar spiele und mich auf die Action konzentriere, aber halt keine Story, keine großen Dialoge und so weiter habe. Und dann tue ich halt irgendein YouTube-Video an. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich ein Let's Play von einem Spiel anmache, was ich auch momentan so nebenbei im Spielen bin. Ich habe jetzt irgendwann eins von 007 First Light reingetan, weil da bin ich jetzt irgendwie 7 Stunden drin oder was und dachte mir, hey, dann hast du auf deinem anderen Monitor noch jemanden, der das macht, während du einfach so ein bisschen Slave Spire spielst oder so. Und da tappe ich mich ja auch dabei, wie ich dann gerne Let's Plays suche von Leuten, die zusammenspielen, damit sie sich unterhalten können über die Spiele. Spannend. Es gab auch damals, Video-Reviews sind ja schon seit langer Zeit ein Ding, IGN und so weiter haben ja damit angefangen. Ich persönlich mochte immer die von GiantBomb.com, denn die haben immer 3 oder 4 Leute in den Raum geholt, um sich ein Spiel anzugucken und sich einfach drüber unterhalten. Und dann hat jeder seine eigene Meinung mitgebracht und es hat mir immer besser gefallen. Also ich mochte das Gespräch wirklich immer sehr gerne zwischen auch vor allem verschiedenen Gesichtspunkten auf das Spiel. Immer von verschiedenen Hintergründen kommt.
Und sehr nahbar, gerade bei Giant Bomb damals, die existieren ja heute in der Form auch gar nicht mehr. Das waren wirklich so Freundegespräche, die ich sehr geschätzt habe beim Zuhören, weil ich mag es nicht, wenn Podcasts in so Diskussionsrunden versuchen, so einen Rhetorikclub zu machen, wo manche Teilnehmer, das muss ich nicht gendern, ehrlich gesagt, ist mir bisher nur bei Typen aufgefallen, seien wir ehrlich, wo manche Teilnehmer keine gute Recherche oder fehlende Vorbereitung überblenden wollen durch so einen intellektuellen Sprech. Und das finde ich sehr unangenehm. Und das hört man häufiger, als man glaubt. Das mag ich gar nicht. Ich mag dieses Giant-Bomb-artige, wenn da auch jemand einfach mal sitzt und sagt, du, das Thema interessiert mich auch einfach nicht. Habe ich mich nicht für eingelesen. Erzähl du das doch, du kennst dich damit aus. Ich höre dir gerne zu. Finde ich erfrischend. Aber das nur am Rande. Nochmal zurück zu eurer Arbeit. Da steht nämlich noch was aus. Wenn, jetzt, nachdem wir das Prozedere kennengelernt haben, vielen Dank übrigens für den Blick in die Schatzkiste schon mal. Ich finde es wirklich spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Wer ist eigentlich Stand heute eure Zielgruppe? Wer hört das eigentlich? Habt ihr ein Bild davon, was das für Leute sind? Weil, das schwingt auch schon so ein bisschen bei der Frage mit und ich hoffe, ich habe mich in der Recherche nicht vertan. Ich habe noch im Kopf gehabt von irgendeiner, wir gucken mal auf unser Projekt und reden so, wie es läuft, Folge, die ist schon ein bisschen länger her bei euch, die meine, da stand so ein Stimmungsbild im Raum von, es bewegt sich alles in die richtige Richtung, es kommen mehr Hörerinnen und Hörer dazu, auch die Supporterzahl wächst, aber noch nicht in dem Maße und in der Geschwindigkeit, wie man sich das vielleicht erhoffen würde und vielleicht wie auch die viele Arbeit es verdienen würde. Deswegen die Frage zum einen, wer ist denn eigentlich eure Zielgruppe? Wer hört denn dieses ganz besondere Angebot? Und stimmt das denn, dass ihr so ein bisschen damit kämpft, dass diese Wachstumslinie, die ja da ist, was schon mal toll ist, noch nicht ganz so steile ist, wie ihr es euch wünschen würdet?
Also wir persönlich sind alle Ende 30, Anfang 40. Und ich würde auch sagen, da liegt unsere Zielgruppe etwa. Das sind Leute, die zur gleichen Zeit wie wir halt Teenager waren, vielleicht ihren ersten Computer, ihre erste Konsole hatten und auch diese Spiele gespielt haben, die wir heute lieben. Also ich glaube, das ist auch die berühmte Zielgruppe, die bis 49 geht oder so. Diese, was ist es, die 21 bis 49 oder wie auch immer es war. Ich glaube, das passt schon dahin. Wir waren früher ein bisschen mehr Retro angelehnt, auf jeden Fall. Aber heutzutage, ich glaube, wir suchen so Leute. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, wir suchen Leute, die lange Auto fahren, eine lange Commute haben. Wir suchen Leute, ja, die dann Zeit haben, hin und zurück mal die 2-Stunden-Folge zu hören. Denn Podcast ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt Podcasts, die höre ich nebenbei, während ich zocke oder irgendwas anderes mache, während ich meinen Abwasch mache, zu Hause aufräume. Wenn ich staubsauge, habe ich Kopfhörer drin und habe einen Podcast an, wie man halt einen Podcast wahrnimmt. Aber es gibt auch Podcasts, da muss man sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren und dann ist es dann wichtiger, dass ich eher aufpasse und zuhöre und will nicht allzu viel nebenbei machen. Vielleicht das Autofahren würde gehen oder ich sitze oft im Zug. Ich brauche eine Stunde nach Köln, dann sitze ich halt eine Stunde im Zug. Das ist perfekt für diese Leute, die diese Zeit haben. Ich finde, generell haben wir rausgefunden, unsere Zielgruppe, die wir erreicht haben, das sind wirklich so Leute wie wir. Also in unserem Alter, ich bin jetzt 39 Jahre alt, ich habe die große 4 nächsten Monat vor mir.
Oh.
Ja, ich sehe aber viel jünger aus, das kann Dom euch allen
sehr viel versichern. Jünger, sehr viel jünger, er sitzt mit Rassel und Spielball vor mir und ich hätte gedacht, er ist 12, hab mich schon gewundert, aber ich sag nix.
Gaga Gugu. So, und ich fand, das sind so ähnliche Leute wie wir. Junge Väter, viel klar, immer noch männlich dominiert, gar keine Frage, aber auch mittlerweile wesentlich mehr Frauen dabei gewesen. Ich glaube, das ist nichts Neues, auch für das Retro-Gaming an sich. Generell hat sich das auf dem Videospielmarkt ja verbessert, dass die Geschlechter ein bisschen gleicher, ein bisschen ebener aufgeteilt sind. Ich glaube, wenn man über alte Spiele redet, ist es immer noch mehr ein männerdominiertes Hobby gewesen. Also ich würde auch jetzt zu keinem Mädel gehen, du musst mal Gothic spielen. Das Spiel ist ja absolut was für Mädels, so nach dem Motto, sondern das ist so ein komisches, raues Männerspiel über eine Männerkolonie, wo Männer sind und die einzigen Frauen im Spiel sind halt Sklavinnen. Das sind wirklich die einzigen Frauen im Spiel. Also das ist, ja, gut. Aber grundsätzlich hat sich das verbessert.
Fun Fact übrigens, letzte Woche hatte ich eine Modderin zu Gast, passt gerade ganz hervorragend, die arbeitet an einer Mod, einer Prequel-Story zu Gothic, wo man spielt eine Sklavin, die 5 Jahre vor den Ereignissen von Gothic 1 ins Minental kommt und die sich darum dreht, diese Mod, wie diese Frau unter anderem auch von diesen Straftätern wahrgenommen wird. Und ohne Witz, das ist ja so interessant, weil es dann um so sexuelle so Objektifizierung geht, um das, also, weil als Typ in dieser Minenkolonie wirst du ja einfach ignoriert oder verarscht oder der hat keiner Bock auf dich. Aber als Frau ändert sich das plötzlich. Hochinteressant. Nur am Rande, entschuldige, aber das passte gerade so gut.
Nee, also wie gesagt, wir erreichen auf jeden Fall mittlerweile definitiv beide Geschlechter auch ganz gut, was gut ist. Ich meine, das soll ja auch so sein. Klar, wie gesagt, hat sich nicht viel dran geändert, dass Retro-Gaming einfach für Männer einfach interessanter ist. Weil das einfach auch, es ist doof, aber hey, die Männer haben die Legos bekommen und die Mädels, die Barbies, es ist einfach so, wie es ist damals. Das hat sich zum Glück gelegt. Und mittlerweile mögen ja alle Videospiele. Wir sind die größte Industrie der Welt, die größte Wirtschaft der Welt, das sind wir. Und ja, wir, wie gesagt, wir erreichen halt wirklich zum größten Teil junge Eltern, im Ende 30, auch mal Anfang 40. Wir haben auch ein paar jüngere Leute dabei, weil wir auch mittlerweile halt Spiele durchgehen, die nicht mehr so retro sind. Wir haben Until Dawn durchgenommen, das Resi 2 Remake und so weiter. Selbst Batman Arkham ist jetzt nicht, ist kein Retro-Spiel. Ich würde es nicht Retro-Spiel nennen mit 39 Jahren, natürlich, denn das ist 2009 rausgekommen, also ja. Und generell ist es auch vorwärts gegangen mit den Unterstützern. Wir hatten da letztes Mal ein bisschen drüber geredet, du meintest, ja, ihr habt ja ordentlich Klicks bekommen, das hat sich ja toll für euch entwickelt, vor allem wir hatten ja den Shoutout von Stay Forever damals, der uns groß gemacht hat, auch größer gemacht hat. Das ist stetig bergauf gegangen. Ich meine, das ist, jeder kann natürlich sehen, was wir auf Patreon und Steady einnehmen, das sind ja keine Geheimnisse und so weiter, glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht ganz vertue. es ist besser geworden. Es ist immer so ein Hin und Her. Ich glaube, sowas nie richtig im Kopf. Der Ringo weiß das besser. Ich sehe manchmal, ach, da kündigt jemand eine Mitgliedschaft. Hey, da kommt wieder jemand hinzu. Dann kündigt einer, dann kommen zwei hinzu. Also grundsätzlich geht's nach oben.
Kannst an der Stelle sogar kurz sagen für die Leute da draußen, einfach nur, damit die Zahlen mal genannt wurden. Im Dezember letzten Jahres standet ihr bei 278 Supporter, Patreon und Steady zusammengenommen. Und jetzt im Moment unseres Gesprächs 295. Also diese klassische Wachstumskurve nach oben, langsam und stetig.
Ja, genau. Und wir machen noch mehr Zeug für hinter die Paywall, muss ich dazu sagen. Da wir jetzt zwei Staffeln gleichzeitig produzieren, kommt eine hinter die Paywall. So ist das halt. Ob die immer hinter der Paywall bleibt, will ich gar nicht sagen, weil noch ist das so angedacht. Aber wir haben auch schon vorher Sachen, die halt auch bei der GameStar hinter der Paywall waren quasi, haben wir auch auf unseren Feed bekommen, was uns ja auch gefreut hat. Ja. Und das hilft natürlich auch mit unserem Output, denn ja, wir sind immer noch zwei Schichtarbeiter, zwei Gleitzeitler und wir müssen halt Aufnahmetermine finden. Das ist ja auch eine Sache. Du, wenn du primär alleine aufnimmst, die Let's Plays, also die du machst, also das Okay Cool spielt, dann kannst du dir natürlich quasi aussuchen, wann du Zeit und Lust hast aufzunehmen. Vorteil. Wir müssen natürlich schwer planen, ey, hast du an diesem Abend 2 Stunden Zeit oder 2,5? Man macht sich doch ein bisschen vorbereiten und so weiter, dann nehmen wir 2 Stunden auf. Und manchmal habe ich halt diesen, ja gut, dann nehmen wir halt morgens 9 auf und ich bin erst 7 zu Hause von der Arbeit und ja, dann ist das halt so. Ja.
Ja, ja. Um nochmal eine Frage nachzuschieben, hast du das Gefühl, oder ach, ist eigentlich falsch eingeleitet, aber es geht in diese Richtung, fällt es euch als Projekt schwer, neue Hörerinnen und Hörer für diese Arbeit, die ihr anbietet, zu gewinnen, denen zu zeigen, was ihr alles zu bieten habt? Seid ihr da auf so einem Plateau unterwegs? Also auch jetzt gar nicht Supporter, sondern so Hörerzahlen? Oder ist das eher so eine Sache von, da kommen ständig, gibt es so einen Zustrom von neuen Leuten, die das für sich entdecken? Kannst du das verraten?
Wir haben lange keine Werbung geschaltet, muss ich dazu sagen. Also ja, sowas okay. ist wirklich schon eine Weile her und das war doch nur zu Google Ads oder so. Mhm. Das haben wir gar nicht gemacht. Wir machen aber mehr Kooperationen mit anderen Podcasts. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Der Ringo und der Fabi waren, glaube ich, bei Kack- und Sachgeschichten von nicht allzu langer Zeit. Hey, ich bin heute bei dir. Das ist auch eine Kooperation, wenn man so will.
Herzlich willkommen. Vielleicht erscheint die Folge aber auch nicht und die ist nur für mich privat einfach. Die Augen, sie sind komplett leer geworden gerade. Fantastisch.
Kommt die hoffentlich in die Schatztruhe.
Nein, um Gottes Willen. Kooperation.
Nein, ich mache das auch mit Radio Raccoonders. Wir haben ja auch die Kooperation mit GameStar gehabt. Wir hatten, glaube ich habe mir die Folge von uns angehört vom letzten Mal. Da fragtest du noch, ach, ihr habt wieder eine Kooperation mit GameStar. Darfst du schon drüber reden, was es war? Nee, durfte ich nicht. Es stellt sich raus, es war Diablo. Was Ringo und Fabian gemacht haben mit der GameStar, genau, zum Release von Diablo 4 haben sie Diablo 1 einfach mal gemacht, ich glaube in 3 oder 4 Folgen, ja. Das hat sich immer generell gut für uns entwickelt, dass wir so mehr finden. Wir wollen auch mehr Kooperationen machen, ob wir jetzt auf anderen Podcasts auftauchen oder ob andere Podcasts bei uns auftauchen, dann würden sie ja immer noch Werbung machen, hey, hört doch mal bei den Jungs rein, einer von uns ist da. Ich weiß auch zum zweiten Mal, in Düsseldorf im Kulturzentrum da eingeladen, um einfach über Videospiele vor einem Live-Publikum zu reden, was super cool war, was ich auch wieder gern gemacht habe und das hat auch wieder einen riesen Spaß gemacht und es ist immer schön gewesen, auch ein paar Leute kennenzulernen. Als ich zum ersten Mal da war, war ich mit Ringo da und da kamen auch ein paar Leute, die hörten unseren Podcast und waren halt da und wir haben sie zum ersten Mal in Person gesehen. Ringo und ich haben uns auch zum ersten Mal in Person gesehen, wir wohnen ja auch am anderen Ende von Deutschland und waren so happy, das gibt Leute, die kennen uns, die hören uns und sie sind echt. Das sind keine komischen Roboter und so weiter, die uns hören und die Klicks sind einfach alle fake. Nein, das sind echte Leute, die uns hören. Und das hat uns so gefreut. Also
Das ist so lustig. Das ist so ein Phänomen. Bei mir im Team sind 4, 5 Leute, die immer mal wieder in wechselndem Rhythmus zu hören sind, je nachdem, wie es auch bei denen passt. Und nur eine von diesen Personen habe ich jemals in meinem Leben persönlich gesehen und die sehe ich auch nur einmal im Jahr auf der Gamescom. Und es wird noch absurder. Bin ja schon seit Ewigkeiten, seit 2018 war ich da, glaube ich, das erste Mal zu hören, oder halt 19, als freier Mitarbeiter bei The Pod dabei und höre da die Stimmen täglich, beruflich, und habe noch niemanden von denen persönlich jemals getroffen. Also seit fast 10 Jahren. Das ist schon absurd. Ja.
Ja, ich mache seit fast 8 Jahren Down to the Detail und Tim und Fabian habe ich auch noch nie persönlich getroffen.
Mega, also wirklich, das ist wirklich schon skurril. Naja, okay, also jetzt habe ich das auch mal gehört. Ich höre heraus, in welche Richtung das geht. Jetzt ist eigentlich nur noch für mich eine große letzte Frage übrig, nachdem ich jetzt, also wirklich spannenderweise nochmal danke dafür jetzt schon, viel erfahren konnte über eure Produktionsrhythmen und wie ihr das alles angeht und wie ihr auf euer Publikum schaut. Noch eine Frage offen und zwar, ihr seid jetzt in der 17. Staffel angekommen, Batman, wie gesagt, gibt's auf deiner persönlichen Marius-Liste, jetzt ohne Absprache mit den anderen, ein Spiel, wo du sagst, Leute, wäre wirklich toll, wenn wir das irgendwann mal in Zukunft auch mal hinkriegen würden, dazu eine Staffel zu machen. Gibt's ein Wunschspiel?
Ja.
Und?
Jede Menge.
Sag mal.
Pass auf, aus reinen Abwechslungsgründen würde ich gerne mal ein japanisches Rollenspiel bei uns durchnehmen. Denn ich bin der Einzige von uns Vieren eigentlich, der sowas spielt. Obwohl, der Tim wird sich wahrscheinlich auch dazu bewegen lassen, denn er mochte Clair Obscur sehr gerne, was ja sehr stark inspiriert ist von japanischen Rollenspielen à la Persona oder Final Fantasy oder so. Ich würde gerne sowas wie Chrono Trigger oder so mal durchnehmen. Das geht einfach für uns schwierig, denn hey, das ist ein SNES-Spiel. Natürlich haben wir keine Sprachausgabe und so weiter. Ah. Wir können natürlich nur Gedüdel einspielen. Die Musik ist toll. Aber das wäre mir sehr lieb. Mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist Planescape Torment. Das ist auch ein Forgotten Realms-Spiel, also ein Dungeons and Dragons-Spiel.
Langes Einatmen von mir gerade, weil ich das vor ein paar Monaten nachgeholt habe bei Orky Cool mit dem Philosophen Daniel Martin Feige. Und holy shit, was für ein geniales Spiel. Entschuldigung, das ist ja aber phänomenal. Man liest sehr viel, man hört sehr viel. Oh, das wird sich ja super anbieten.
Ja, und dann also, und das hat leider auch nur englische Sprachausgabe, wenn ich mich, oh nee, das ist gar nicht wahr, es hat deutsche, aber hat die deutsche ist halt Ausgabe. Sehr, sehr rar gesät. Die meisten Dialoge sind nicht eingesprochen.
Ja.
Es hat eine tolle englische Sprachausgabe, weil ich Sheena Easton und so weiter, also ganz bekannte Schauspieler und Sänger und so weiter spielen damit. Und dann dachte ich immer, ich würde gerne nochmal ein Point-and-Click-Adventure, das keiner kennt, durchnehmen, sowas wie Stasis Bone Totem.
Geil.
Was ich total geil fand, wo ich hin und weg war von dem Spiel, was keiner kennt, oder auch aus deutschem Lande, gab es wie heißt das? Es ist auch so ein Resident Evil-like,
Signalis.
Signalis, dankeschön. Hätte ich auch mal so gern durchgenommen, ist natürlich auch schwierig für unser Format, denn gesprochen wird ja nun mal nicht in Signalis. Aber das ist mein Genre, ich bin echt ein großer Resi-Fan, dass die letzten wirklich Jahre futtern wir auch sehr gut als Resident Evil Fans, finde ich. Also ich weiß nicht, ob du ein Fan bist, aber ich bin ein Fan. Und also Capcom Fan, macht alles richtig.
Fan ist vielleicht zu viel bei mir, aber ich finde die Reihe ganz faszinierend. Ich habe das erste Resident Evil mit Original PlayStation vor einiger Zeit nachgeholt, abgefahren und das Neueste natürlich zuletzt auch gespielt. Ich habe wirklich gedacht, also wirklich, ich muss abbrechen. Ich bin aber auch sehr empfindsam, aber auch fasziniert von der Horrorwelt. Das Sanitarium, ich will nicht zu viel verraten, aber wo man hier mit Grace durchschleichen muss und überall sind die Zombies, die ihre Jobs noch so halb im Kopf haben. Marius, wirklich, ich saß hier und es ist kein Witz, hinter mir ist gerade dunkel, da wäre eigentlich zu sehen ein kleiner Wohnzimmertisch, ein kreisrunder, und auf dem lag für einen Großteil meiner Spielzeit ein Buttermesser, weil ich mir gedacht habe, und das meine ich ganz ernst, wenn jemand durch die Tür bricht im Laufe meines Spieldurchgangs, in der echten Welt, immerhin das, und das meine ich ganz ernst, kein Gag, hier lag ein Buttermesser während des Spielens.
Oh je. Ich find's aber immer noch gut, dass das gut bei dir ankommt. Ich habe zum ersten Mal jetzt, weil ich mir eine Quest gekauft habe, so eine VR-Brille, Resident Evil 7 mal so ein bisschen in VR angezockt. Und ich bin auch froh, ich werde nicht schwindlig. Also das haben ja viele Leute, die das gar nicht können. Denen wird schwindlig dabei. Ich habe Spaß. Sehr viel Arkham Shadow gespielt. Das ist möglicherweise das beste Batman-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Exklusiv für die Quest. Aber ich war auf einmal Batman. Und das ist toll. Also ich finde immer noch
lange
Spaß.
Liste.
Ich mag Horror, ich will auch, dass Horror mich wirklich ein bisschen erreicht. Und wenn ich mich erschrecke, ich meine, der Moment, natürlich, man erschreckt sich. Das mag keiner so wirklich erschreckt zu sein, aber danach gibt's auch manchmal Endorphine und so weiter. Ja. Und dann funktioniert das wieder. Gehört dazu, ja. Hm.
Also ich höre, die Liste ist lang an Titeln, die du da gerne mal rankleben willst. Ein Grund mehr für die Leute da draußen im Blick zu behalten, was ihr macht. Wie gesagt, 17 Staffeln finde ich allein schon erschlagend als Archiv, erschlagend beeindruckend. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr in Zukunft noch weiterhin anstellt. Gibt ja auch hier und da noch weitere, so, wie soll ich es nennen, so Subformate, die ihr euch überlegt habt, wo ihr immer mal noch was Neues ausprobiert. Es war heute gar nicht Thema, weil das gar nicht zu diesem Hörbuchding erstmal originär dazugehört. Aber ich finde einfach toll, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt und immer noch stellt und auch in Zukunft stellen werdet. Und das lass mich nochmal sagen, ich fand es so spannend, dir mal zuzuhören und zu erfahren, wie ihr das alles hinter den Kulissen macht. Ich habe hier zugehört als nicht nur euer Hörer, sondern auch als, wie sage ich denn, Typ, der auch sowas jetzt mal gemacht hat und viele Fragen hatte, wie ich hier nachts vorm Schnittprogramm saß und dachte, wie machen die denn das? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich vieles erfahren. Also wirklich dafür und für dieses Gespräch ein ganz großes Dankeschön. Ich habe es sehr genossen.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung und ich habe auch witzigerweise wieder Sachen gelernt. Und du weißt ja, Ringo hat durch dich auch Hindenburg bekommen. Das ist ja nicht mega. So. Es ist ja ein Geben und Nehmen bei uns anscheinend.
So ist das.
Ist doch perfekt.
Und dank Ringo mein Hindenburg-Update. Also das ist ja ein Händereichen. Das ist ganz fantastisch. Toll. Also ich winke dir zu. Ich drücke dir die Daumen für
Moment.
Die Zukunft. Und,
noch eine Frage.
Bitte. Oh, da kommt noch was?
Jetzt nach Fallout New Vegas. Ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hattest oder so. Kommt da jetzt das nächste Spiel, die nächste Staffel?
Ich dachte kurz, kommt eine ernste Frage, weil dein Ton plötzlich so ernst wurde. Aber das geht ja noch. Das beantworte ich gerne.
Ja.
Also, beziehungsweise eigentlich gar nicht so gerne, weil das ist jetzt, okay, wir sind jetzt im PS dieses Podcasts. Das hängen wir jetzt quasi, das lassen wir alles noch mit drin. Aber jetzt nochmal kurz offengelegt. Also, Situation ist folgende. Ich mach's kurz. 9 Folgen Ödland-Chroniken beendet. Es war ein Bums an Arbeit. Ich habe einen Veröffentlichungsrhythmus von einer Woche gehabt und hatte Abstimmungen nach jeder Folge, bei denen die Leute entscheiden durften, wie es weitergeht. Das heißt, die Abstimmung war am Montag vorbei. Ich hatte dann Montag und Dienstag Zeit für Produktion und am Mittwoch musste die Folge raus. Das war nicht gut. Das war nicht nachhaltig. Deswegen davon bin ich gerade noch in der Erholungsphase. Gleichzeitig aber, und jetzt kommt das Heikle, weil das weiß noch niemand, sitze ich an 2 Ideen, was ich als nächstes machen könnte. Und die sind beide so experimentell und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Und eines davon ist ein Solo, deswegen war das auch für mich interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ein Solo-Spielformat, in dem ich alleine ohne NPC-Tricks und Gäste durch eine Spielwelt laufe, durch eine gruselige, und versuche daraus etwas Hörbares zu machen. Und in diesem Gespräch, Marius, das meine ich ganz ernst, jetzt mit dir, kam für mich eine entscheidende Erkenntnis. Und zwar, warum nicht einfach mal nur einen Pilot produzieren und den rausgeben und gucken, was die Leute sagen, statt, wie ich es normalerweise mache, direkt auf 15 Folgen zu committen und danach zu schauen, wie viel Urlaub ich brauche. Das ist aktuell so der Plan.
Okay.
War halt sehr vage, aber ich traue mich nicht, die Namen zu sagen, der Titel. Ist okay. Weil dann sagen die Leute direkt, oh, ist ja scheiße.
Wir freuen uns alle auf Silent Hill 2.
Nee, auch gute Idee, aber ach, ich sag mal, nee, ich sag nix, nein, ich sag nichts.
Ah, Amnesia, aber okay, ich frage nicht.
Ich sag gar nichts. Okay, also, es war wunderschön, Marius, ich danke dir sehr. Wie gesagt, ich freue mich schon jetzt auf die nächste Gelegenheit, wenn wir uns hören werden. Und bis dahin, wie gesagt, alles Gute, wir bleiben in Kontakt.
Alles klar, macht's gut. War sehr schön mit dir. Ciao.
So, Freunde, auch hier nochmal im Epilog ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, also Marius, also Down to the Detail, also Dom Schott und natürlich auch ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr dieser Folge ein weiteres Mal eure Ohren geschenkt habt. Es macht eine große Freude und ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Wenn ihr übrigens mal Hinweise für mich habt, Programmhinweise, Rückmeldung, sonstiges, dann werdet die gerne los im offiziellen Discord von OrkiCool. Der Zugang ist gratis und verlinkt in der Folgenbeschreibung. Da tauschen wir uns innerhalb der OrkiCool-Community über die Folgen auf, tauschen Haustierbilder miteinander, es ist ganz großartig. Oder schreibt mir eine Mail an post@orgecool.space, auch darüber freue ich mich sehr. So, und nun aber, wunderschöne Zeit noch euch, passt auf euch auf, falls die Temperaturen mal wieder nach oben geklettert sind, trinkt genug, aber auch wenn der Winter ausgebrochen ist, ist Hydrierung, Hydration, was auch immer, nie verkehrt. In diesem Sinne, tschüss, gut trink und bis bald.